Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: So steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde euch die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Dann führt er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ganz interessant, dass die Bibel unsere gängigen Vorstellungen manchmal geradezu auf den Kopf stellt. Ein Beispiel dafür. Wenn am Ostertag die Botschaft sich verbreitet, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, der Gekreuzigte lebt, dann sollte man doch eigentlich meinen, dass so eine Botschaft Freude hervorruft, Jubel und Begeisterung. Aber ganz das Gegenteil. Erschrecken, Furcht, Entsetzen, Trauer, bis hin zu den Emmaus-Jüngern, die am Osterabend noch völlig geknickt von Jerusalem weglaufen. Nichts zu spüren von Osterfreude. Und heute, am Fest Christi Himmelfahrt, genau das Gegenteil. Da wird Jesus in den Himmel aufgenommen, weggenommen von den Jüngern. Da müssen sie jetzt alleine weitermachen. Und wenn man dann erwartet, dass jetzt Trauer da ist und Enttäuschung und Resignation vielleicht, wieder genau das Gegenteil. Jubel und Freude und Begeisterung. Und als sie jetzt nach Jerusalem in den Tempel zurückkommen, da haben sie nicht einen Trauergottesdienst veranstaltet, sondern einen Lobpreisgottesdienst. Sie priesen Gott. Statt Abschiedsschmerz nur Abschiedsfreude. Woher kommt das? Diese merkwürdige Abschiedsfreude. Dazu heute aus dem Evangelium zwei Aspekte. Ein erstes. Am Himmelfahrtstag bekommen die Jünger eine neue Sendung von Jesus. Da heißt es hier, da sagt Jesus, allen Völkern, angefangen von Jerusalem, wird verkündet, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Die zentrale christliche Botschaft auf der einen Seite Umkehr, auf der anderen Seite es gibt Vergebung der Sünden. Gott ist mit dem größten Problem der Menschheit fertig geworden, mit der Sünde. Keiner braucht mehr mit seinem Päckchen rumzulaufen, es gibt Befreiung davon. Diese Botschaft soll allen Völkern verkündet werden. Nun, diese Botschaft hat Jesus auch schon verkündet, der irdische Jesus, aber er hat sie nur Israel verkündet. Und so war seine Wirksamkeit gleichsam auf das Volk Israel begrenzt. Und manchmal, wenn man die Evangelien liest, könnte man den Eindruck gewinnen, die Heidenvölker, die draußen, die sind draußen vor, an die ist das Heilsangebot Gottes nicht gerichtet. Jesus wusste sich gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, aber nicht zu den Heiden. Aber hier am Himmelfahrtstag, da wird die Sendung ausgeweitet. Allen Völkern soll diese Botschaft verkündet werden. Es ist eine universale Sendung, die die Jünger bekommen. Und das ist etwas ganz Großes. Und das macht stark, wenn man auf einmal spürt, Gott braucht mich, er sendet mich. Und dann sagt Jesus noch ausdrücklich dazu, ihr seid Zeugen dafür. Ihr seid Zeugen dafür. Nun muss man eins sagen, ein Zeuge ist nicht jemand, der ein Referat hält. Die Jünger sind nicht losgegangen und haben Vorträge gehalten über die Bedeutung von Beichte und Bußandacht und Erlösung. Sie haben das bezeugt, mit ihrem Leben bezeugt. Schau dir einmal einen Mann an im Neuen Testament wie den Zachäus, diesen Erzgauner von Jericho, Berufssünder. Dann begegnet Jesus ihm und sein Leben wird total neu. Er kriegt eine ganz neue Lebenschance. Der weiß, wovon er redet, wenn von Erlösung gesprochen wird. Er hat es selber an seinem eigenen Leib erfahren. Oder frag einmal den Petrus, der dreimal Jesus verleugnet hat. Der hat die Hand hochgehoben dafür. Und als Jesus ihm dann Ostern begegnet, kein einziger Vorwurf, einfach nur Shalom, Friede sei mit dir. Der Petrus wusste, wovon die Rede ist, wenn von Erlösung die Rede ist. Oder schau dir den Apostel Paulus an, der hat Christus verfolgt, der hat die Jünger Jesu ins Gefängnis geworfen. Und dann begegnet ihm Jesus vor den Toren von Damaskus. Und da macht Jesus nicht Daumen runter. Nein, er kriegt eine neue Sendung. Ich will dich zu den Heidenvölkern senden. Ich kann dich noch gebrauchen. Das macht stark. Und der Paulus wird bis an sein Lebensende, bis in die letzten Briefe, nie müde, das zu rühmen. Er hat mich erwählt, mich den Geringsten. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Ich bin gleichsam wie eine Missgeburt, weil ich den Herrn verfolgt habe. Und mich hat er erwählt, erstaunt bis an sein Lebensende. Der weiß, was Erlösung ist. Wir brauchen nicht Referate halten, dafür müsste man studieren. Wir brauchen nur in unserem Leben zu bezeugen, den anderen Menschen zu bezeugen. Das kann ganz schlicht sein. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal eine Tagung gehabt, eine ökumenische Tagung mit evangelischen und katholischen Pfarrern. Und da ging es auch um das Thema Beichte, Versöhnung, Umkehr, Buße. Und die evangelischen Christen kennen ja die Beichte in der Form, wie wir sie haben, nicht. Und die evangelischen Mitbrüder haben darauf losgehauen, auf unsere Praxis der Beichte. Wir haben sie verteidigt. Es war ein richtiger Wettstreit, hätte ich bald gesagt, aber es nahm auch kämpferische Züge an. Aber ein alter evangelischer Pastor, der hat die Beichte richtig verteidigt. Und da haben die anderen, seine Mitbrüder, die evangelischen Mitbrüder, haben ihn fast verspottet. Tu doch nicht so, als wenn du beichten gehst. Und dann hat er nur zur Antwort gegeben, in aller Schlichtheit, ich gehe jede Woche beichten. Da war der Streit zu Ende. Da konntest du nicht mehr diskutieren. Da hatte jemand ein ganz schlichtes Glaubenszeugnis gegeben. Ich gehe jede Woche beichten. Da kann man nicht mehr diskutieren. Da kann man auch nicht mehr streiten. Sie bekommen eine neue Sendung, die Jünger. Ihr seid Zeugen für die Erlösung. Ein zweites. Sie bekommen nicht nur eine neue Sendung, sie bekommen auch eine neue Kraft. Jesus sagt hier, ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und diese Kraft aus der Höhe ist der Heilige Geist. Das ist die Kraftquelle. Wir brauchen nicht aus eigener Kraft Zeugnis zu geben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Schau dir einmal Jesus selber an. Der hat auch gelebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Bei der Taufe kam der Heilige Geist auf ihn herab und dann ging es los bei Jesus. Und wenn Jesus dann gepredigt hat, dann haben die Leute vor Staunen den Mund nicht mehr zugekriegt. Noch nie hat einer so geredet wie der, haben sie gesagt. In der Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus Kranke geheilt. In der Kraft des Heiligen Geistes hat er den Sündern Vergebung geschenkt. In der Kraft des Heiligen Geistes hat er Wunder gewirkt. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Aber auch hier muss man sagen, zur Zeit des irdischen Jesus war der Heilige Geist, ich hätte fast gesagt, begrenzt. Jesus war ja der einzige Träger, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Aber jetzt, nach Himmelfahrt und Pfingsten, da wird der Heilige Geist ausgegossen über alle Menschen, ohne Ausnahme. sogar über die Knechte und Mägde, heute würde man sagen über die ganz niedrigen Angestellten, da wird der Heilige Geist ausgegossen. Es ist eine universale Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in dieser Kraft dürfen wir leben und in dieser Kraft dürfen wir wirken. Jesus hat den Jüngern im Abendmahlsaal ein ganz abenteuerliches Wort gesagt. Da sagt er zu ihnen, ihr werdet die gleichen Werke, die ich tue, auch tun und ihr werdet noch größere Werke als ich tun, weil ich zum Vater gehe und euch den Heiligen Geist sende. Ich kann mir denken, die Jünger haben sich komisch angeguckt. Noch größere Werke als er sollen wir tun? Kann doch fast nicht wahr sein. Aber dann schau dir den Petrus mal an, Pfingsten, auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Diesen Fischer vom See Genezareth, der wahrscheinlich nie eine Schule von innen gesehen hat. Der steht auf dem Tempelplatz und hält seine erste Predigt. Und dann haben sich 3000 Leute bekehrt. 3000 Leute. Überlegen Sie mal, wenn man das hier in die Basilika unterbringen würde, das ging überhaupt nicht. Das sollte ein Pastor heute mal nachmachen. Mit einer Predigt, dass sich 3000 Leute bekehrt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die da wirksam war. Aber jetzt muss man eins auch sehen. Jesus sagt den Jüngern mit großem Nachdruck, geht nicht auf eigene Faust los jetzt. Wartet, bleibt in Jerusalem und wartet, bis ich euch die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist, gesandt habe. Und die Jünger sind gehorsam und warten 9 Tage lang. Und sie sitzen zusammen mit der Gottesmutter Maria und beten um den Heiligen Geist. Sehen Sie, auch Jesus musste warten. Jesus hat 30 Jahre gewartet. 30 Jahre in der Stille. Und dann kam in der Taufe der Heilige Geist auf ihn herab und dann ging es los. Die Jünger haben 9 Tage gewartet. Aber wenn wir dann das Pfingstevangelium nehmen, da ging es dann auch richtig los bei ihnen. Schwestern und Brüder, wir brauchen heute den Heiligen Geist mindestens genauso dringend wie damals die Jünger. Wir wissen nicht, wie die Kirche und unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussehen. Und wir wissen nicht, welche Fragen und Nöte auf uns zukommen. Und wir brauchen dafür den Heiligen Geist, dass wir auf der einen Seite nicht resignieren und mutlos werden angesichts der offenen Fragen und dass wir auf der anderen Seite durch den Heiligen Geist auch Fantasie entwickeln für neue Wege in der Kirche und in der Gesellschaft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Diese Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, diese Novene, wie sie heißt, Novene heißt 9 Tage, sind die Tage, wo immer bis auf den heutigen Tag um den Heiligen Geist gebetet wird. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, jeden Einzelnen, nutz diese Tage von heute bis zum Pfingstfest und bete um den Heiligen Geist für die Kirche und für die Welt. Das kannst du ganz schlicht machen. Vielleicht in der Weise, dass du jeden Tag dieses Gesetz vom Rosenkranz betest, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Vielleicht machst du es so, dass du das Gotteslob nimmst und schlägst das Lied auf und betest die Strophen. Komm, Schöpfer, Geist, geh bei uns ein. Oder du betest die Pfingstsequenz, wenn du sie kannst. Wie du das tust, ist völlig egal. Aber lass vor Gott kund werden, dass dir das ein Anliegen ist, dass der Heilige Geist noch einmal neu ausgegossen wird. Und drücke mit diesem Gebet auch die Zuversicht aus und das Vertrauen aus, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Jesus musste 30 Jahre warten. Die Jünger mussten 9 Tage warten. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen. Aber eins ist sicher, Gott wird seine Verheißung wahrmachen. Amen.